in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 24. Mai 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themenüberblick. Weltkonzerne in die Verantwortung zwingen für die Welt. In der Welt geht es ums Geld, Menschenrechte und Umwelt bleiben im Wirtschaftsgeschehen außen vor. Die Konzernverantwortungsinitiative wurde vor einem Jahr in der Schweiz gestartet, um Konzerne mit Sitz in der Schweiz an ihre Verantwortung zu erinnern. Falls das Schweizer Wahlvolk 2019 mitmacht, könnte es für die Unternehmer teuer werden, gegen Menschenrechte und Umwelt zu verstoßen und Profite zu erhöhen. Inzwischen kommt die Politik der Initiative entgegen und will schon mal das Aktienrecht ändern. Radio Dreieckland sprach mit Oliver Heimgartner. Frieden geht. Am Montag, den 21. Mai, startete der Staffellauf gegen Rüstungsexporte in Oberndorf am Neckar vor den Türen der Heckler und Koch. Dienstag startete eine Gruppe in der Frühe von Furtwangen aus in Richtung Freiburg, wo die Kundgebung am Platz der alten Synagoge um 12 Uhr stattgefunden hat. Frieden geht verbindet Sport mit einer politischen Kundgebung. Da werden Etappen gejoggt, gegangen, geradelt oder geskatet. Radio Dreieckland sprach mit Max. Diesel raus aus Stuttgart dauert noch ein bisschen. In Hamburg wird es ernst. Erste Fahrverbote für dreckige Dieselfahrzeuge gibt's ab Ende Mai auf wenigen speziellen Straßen. Stuttgart, nicht von frischer Seeluft durchweht, hatte eine größere Aufgabe vor sich. Klaus-Peter Gussfeld, BUND zum Zehnkampf in der autogerechten Schwabenmetropole für bessere Luft. Doch nun zu den Nachrichten. Waldrappe bald wieder am Bodensee. Die gänsegroßen, glatzköpfigen Waldrappe sind heute praktisch ausgestorben. Bis ins 17. Jahrhundert lebten sie im Alpen- und Mittelmeerraum. Zur Aufzucht und Auswilderung werden 33 Waldrapp-Küken von Österreich nach Überlingen gebracht. Die Kleinen schlüpften im österreichischen Tierpark Rosseck. Nach dem Pflügewerden werden die jungen Vögel mit Hilfe eines Leichtflugzeuges über die Alpen in die Toskana geführt. In 2 bis 3 Jahren können sie selbst den Rückweg an den Bodensee finden, um hier zu brüten. In einem auf 6 Jahre angelegten europäischen Projekt sollen bis 2019 insgesamt 120 Waldrappe wieder in freier Wildbahn in Österreich und Deutschland leben. Nach bisher 12 Auswilderungsaktionen des europäischen Projekts leben laut Projektleiter Johannes Fritz wieder 80 Tiere bereits in freier Wildbahn. Hebammenmangel wird spürbar. Weil 3 Hebammen in Überlingen selbst schwanger sind, muss der Kreißsaal schließen. Es fehlt an Personal in der Klinik. Selbst in Baden-Württembergs Hauptstadt Stuttgart werden werdende Eltern mitunter abgewiesen. Auf der Suche nach einem freien Klinikplatz müssen teilweise weite Wege gefahren werden. Seit Jahren wurden Hebammen aus dem Beruf gedrängt. Das heißt, der Beruf wurde durch bürokratische und versicherungsrechtliche Hürden unattraktiv gemacht. Der Markt ist heute leergefegt. Reichsbürger im Südwesten werden entwaffnet. Zwischen Februar 2017 und Januar dieses Jahres haben die Behörden rund 50 Reichsbürgern entwaffnet. 167 erlaubnispflichtige Waffen wurden eingezogen. Weitere rund 50 Reichsbürger sollen in den kommenden Wochen ebenfalls der Waffenschein abgenommen werden. Im Südwesten zählen die Behörden rund 2500 Reichsbürger und Selbstverwalter. 2 Flüchtlingsunterkünfte in Baden-Württemberg werden geschlossen. Nur noch wenige Flüchtlinge kommen ins Ländle. In Mannheim und Karlsruhe werden nun Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber geschlossen. Die Erstaufnahmeeinrichtungen waren 2015 eröffnet worden. Damals kamen nach Angaben des Innenministeriums insgesamt rund 98.000 Flüchtlinge nach Baden-Württemberg. 2016 reduzierte sich die Zahl auf rund 33.000, also etwa ein Drittel. Im vergangenen Jahr halbierte sich die Zahl erneut laut Ministerium auf weniger als 16.000. Bei den Anlagen handelt es sich um die Benjamin Franklin Villa in Mannheim. Diese soll Ende September schließen. Die Einrichtung in der Seubertstraße in Karlsruhe wird Ende Juli geschlossen. Dort waren vor allem Familien untergebracht. AKW Fessenheim steht wieder still. Am Montag hatte sich Reaktor 2 des Atomkraftwerks Fessenheim automatisch abgeschaltet. Die Leitung des AKWs schweigt über die Ursache. Der Reaktor soll aber bald wieder hochgefahren werden. Die endgültige Stilllegung des Reaktors ist für Anfang 2019 avisiert. Nach längerer Pause war Fessenheim 2 erst im April 2018 wieder ans Netz gegangen. 2 Jahre zuvor, im Juni 2016, hatte die französische Atomaufsicht ASN ihr Prüfungszertifikat auf Zeit entzogen. Wegen Fehlern bei der Herstellung bestand der Verdacht, der Stahl eines Dampferzeugers könnte Mängel aufweisen und deshalb nicht den Sicherheitsanforderungen genügen. Im März 2018 genehmigte die ASN erneut den Betrieb von Reaktor 2, der im April anfuhr und nun nach rund 6 Wochen wieder steht. Wie in vielen Städten fand am Wochenende, sprich am Samstag, der Marsch gegen Syngenta und Monsanto statt. Große Konzerne, die in der Welt das eine oder andere anrichten und auch zur Verantwortung gezogen werden. Ich bin jetzt hier verbunden mit Oliver Heimgartner von der Konzernverantwortungsinitiative. Das ist wohl was ganz anderes, beziehungsweise was ganz anderes, aber schließt sich an das Thema grundsätzlich an. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Tag.
Konzernverantwortungsinitiative, das heißt große weltumspannende Konzerne, die ihren Sitz unter anderem in der Schweiz haben, sollen zur Verantwortung gezogen werden. Und wie in der Schweiz fast immer üblich, dazu wird entsprechende Initiative gestartet, die im nächsten Jahr 2019 entsprechend zur Abstimmung vorgelegt werden soll. Ihr macht jetzt schon entsprechend Stimmung und ich habe von mehreren Initiativen Mails gekriegt, dass in der Schweiz Flaggen verkauft werden, um diese in die Fenster zu hängen und entsprechend eure Initiative zu unterstützen. Nette Idee. Was soll das Ganze mit den Flaggen, beziehungsweise was hat es bei eurer Initiative auf sich?
Wir fordern mit der Konzernverantwortungsinitiative, dass Großkonzerne mit Sitz in der Schweiz auf der ganzen Welt in ihren Geschäftspraktiken Menschenrechte und Umweltstandards einhalten müssen. Leider gibt es da ein großes Problem, das wird bisher immer noch nicht gemacht, zum Beispiel wenn Glencore irgendwo Flüsse verschmutzt in ihren Produktionen, wenn Menschenrechte nicht eingehalten werden, in Minen zum Beispiel, wenn Metalle geschürft werden. Und das sind Vorkommnisse, die in den letzten Jahren immer wieder von NGOs aufs politische Tapet gebracht wurden, aber leider wurde auf gesetzlicher Ebene nichts gemacht, um das zu verhindern. Das heißt, die Menschenrechtsverletzungen, die Umweltverschmutzung, die gehen weiter, ohne dass wir etwas dagegen machen können. Da soll jetzt die Konzernverantwortungsinitiative Abhilfe schaffen.
Was heißt es ganz genau? Das heißt, Konzerne sind ja eigentlich meistens multinational in sich irgendwie verschränkt und verschachtelt. Ich habe es da mit Kapital- und Aktien, also mit Aktiengesellschaften praktisch zu tun, die dann unter und dann noch irgendwelche GmbHs mit dabei haben. Also es kann sich ganz, ganz kompliziert entwickeln. Wo setzt ihr da ganz genau an? Ich meine, die Schweiz ist ja nur so ein Sitz und das ist in Europa.
Das ist so, aber die Schweiz hat, oder viele multinationale Konzerne haben ihren Hauptsitz in der Schweiz und wir wollen, dass diese Firmen entlang ihrer ganzen Lieferkette eine sogenannte Sorgfaltsprüfung durchführen müssen. Das heißt, sie müssen genau hinschauen, wo gibt es die größten Risiken auf Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverschmutzung und da Maßnahmen ergreifen, damit das nicht mehr passiert. Das gilt für die ganze Lieferkette. Zusätzlich sollen sie bei Verstößen, die sie selber oder ihre Tochterfirmen im Ausland machen, das gilt also nicht entlang der ganzen Lieferkette, auch haftbar gemacht werden können vor einem Schweizer Gericht. Und das wäre eine Neuerung, mit der wir auch hoffen, dass man diese Sorgfaltsprüfung besser durchsetzen kann.
Warum sitzen denn augenblicklich die meisten Konzerne oder viele Konzerne in der Schweiz?
Nun, es gibt verschiedene Standortvorteile der Schweiz. Wir zum Beispiel sehen eine gute Bildung, eine große politische Stabilität. Und wir denken auch, dass diese Firmen weiterhin in der Schweiz ihren Hauptsitz haben werden. Aber es ist wichtig, dass die Schweiz ihre Verantwortung wahrnimmt und hier eine bessere Bestimmungen beschließt, damit eben nicht mehr Menschenrechtsverletzungen durch Schweizer Konzerne verübt werden auf der ganzen Welt.
Was soll dann passieren? Sind irgendwelche Strafen praktisch geplant oder ist es erstmal eine Initiative, die das Ganze entsprechend anstoßen soll, um ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen?
Nein, wenn diese Initiative angenommen wird, dann muss das Schweizer Parlament eine Gesetzesbestimmung ändern, die eben dann auch eine Haftungsbestimmung enthält, dass man also im Zivilrecht klagen könnte gegen einen Konzern mit Sitz in der Schweiz, wenn er Menschenrechte oder Umweltstandards verletzt im Ausland. Die Betroffenen könnten das machen und im Zivilrecht so dann zum Beispiel Schadenersatz verlangen. Das wäre also eine rechtskräftige Maßnahme.
Jetzt habt ihr eine andere Initiative gestartet, beziehungsweise eine Initiative, um auf die Initiative aufmerksam zu machen, dass es geradezu diese Geschichte mit der Flagge, wie entwickelt sich das Ganze?
Wir wollen, oder im Sommer diskutiert das Schweizer Parlament über einen Gegenvorschlag zu unserer Initiative. Sie überlegen, ob sie uns einen Schritt entgegenkommen, jetzt schon in gesetzlichen Bestimmungen. Und wir haben mehrere tausend Fahnen produziert, die wir an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer verteilen. Das ist gratis, man kann die einfach bei uns bestellen und so die Unterstützung für unsere Initiative sichtbar machen. Wir wollen dem Parlament so zeigen, wie viele Leute in der Schweiz sich engagieren wollen für die Konzernverantwortungsinitiative und wie viele Leute auch bereit sind, in einen Abstimmungskampf zu gehen.
Sie meinen da wohl die Revision des Aktiengesetzes bzw. des Aktienrechts, ne?
Genau, so ist es.
Ist es so eine Initiative sozusagen vom Parlament her oder vom Rat her, vom Nationalrat her, um euch das Wasser abzugraben?
Nein, das denke ich überhaupt nicht. Das Parlament hat die Problematik erkannt, die es gibt mit Schweizer Konzernen im Ausland und ihren Geschäftspraktiken. Und sie wollen jetzt erste Maßnahmen ergreifen. Also es gibt einen Teil des Parlaments, der erste Maßnahmen ergreifen will. Und die Frage ist natürlich, bekommt das eine Mehrheit jetzt in der Sommersession im Nationalrat oder nicht? Und darauf sind wir sehr gespannt.
Das heißt, es ist also ein Schritt im Prinzip auf euch zu. Und ihr sagt, nach einem ersten Schritt auf euch zu, könnt ihr noch einen zweiten und einen dritten Schritt machen und das möglichst schnell. Und dann kriegt ihr diese Konzernverantwortungsinitiative praktisch in trockene Tücher.
Es wäre natürlich super, wenn das Parlament jetzt schon Schritte macht und wir vielleicht gar nicht mehr die Volksabstimmung unbedingt brauchen. Wenn aber das Parlament diese Schritte nicht auf uns zumacht und es die gesetzlichen Bestimmungen nicht verändert, dann werden wir selbstverständlich unsere Volksabstimmung zur Abstimmung bringen und die hoffentlich auch gewinnen.
Wann wäre diese Volksabstimmung angesetzt?
Das ist im Moment noch unklar und hängt davon ab, wie schnell das im Parlament zu Ende behandelt wird. Es ist aber möglich, dass es noch nächstes Jahr zur Abstimmung käme.
Ja, das klingt schon mal interessant. Das war Oliver Heimgartner von der Konzernverantwortungsinitiative. Näheres gibt es dazu natürlich auch zu googeln unter Konzernverantwortungsinitiative Schweiz.
Der Stafflauf ist dezidiert gegen Rüstungsexporte, also auf Rüstungsproduktion und den Export von Gütern gerichtet. Wir sind, wenn wir uns den Trägerkreis und den Unterstützerinnenkreis von Frieden geht angucken, sehr, sehr breites Bündnis. Wir haben pazifistische Organisationen dabei, die gegen jede Form von Militär und gegen jede Form von Waffen sind. Es sind aber auch andere Organisationen dabei, die in einem anderen Bereich in gewissen Fällen durchaus sagen, es darf Rüstung geliefert werden. Das heißt, die Forderungen, die wir haben bezüglich Kriegswaffen und Rüstungsgütern und deren grundsätzlichem Exportstopp ist sozusagen die Basis, auf der wir arbeiten und das Zentrum jetzt des Staffellaufs.
Wie war es denn gestern bei der Auftaktkundgebung vor Heckler und Koch? Wart ihr?
Genau, es war ein Spektakel, also es war Begeisterung pur, es war ein riesiger Medienandrang, es waren unglaublich viele Menschen, also mehrere hundert Menschen, die damit vor Ort waren und dann auch viele Läuferinnen und Läufer, die gestern schon gestartet sind. Natürlich genial zu sehen nach so vielen Monaten und für manche 2 Jahre der Vorplanung, dann den Staat Knall zu geben. Wir haben bewusst keinen Startschuss gegeben, sondern mit Butterbrottüten einen Startknall, um da nochmal ein Zeichen gegen Heckler & Koch zu setzen. Wir waren ja direkt gegenüber der Zentrale von Heckler & Koch.
Und gab es da auch Reaktionen von in dem Betrieb?
Es war sozusagen tot, der Betrieb. Es war niemand da, es gab auch keinen Wachschutz. Und gleichzeitig war es ein sehr gutes Miteinander mit der Polizei vor Ort, auch in der Vorplanung schon. Das heißt, das lief sehr gut und von dem her mussten die sich, glaube ich, an dem Punkt keine Sorgen machen, dass da was Größeres passiert.
Ihr habt jetzt auch verschiedene Stationen, unter anderem heute in Freiburg, richtig?
Genau, richtig. Wir sind ja schon unterwegs. Heute Morgen ging es um 6 Uhr los in Furtwangen. Schon ist die erste Gruppe gestartet. Kalte Herberge, dann die nächste Übergabestation auch schon durch gewesen. Jetzt das nächste ist in Turne. Dann gibt es noch einen Halbmarathon von Schweigbrunn nach Freiburg. Und dann an der Stelle auch herzliche Einladung dazu in Freiburg eine Kundgebung. Beginnt ungefähr um 12 am Platz der alten Synagoge, also herzliche Einladung, da dorthin zu kommen und dann auch die Gehstrecke noch mitzulaufen. Von Freiburg, wie gesagt, Platz an der alten Synagoge bis nach Denzlingen, Strecke von 10 Kilometer, die in einem sehr moderaten Gehtempo zurückgelegt wird, also einem Wandertempo, von dem her kann auch jeder und jeder sehr gerne mitmachen.
Und wie geht's dann noch weiter?
Wir machen heute Abend den Übernachtungspunkt in Lahr. Auch da wird es nochmal eine größere Veranstaltung geben. Und dann geht es morgen weiter und die nächsten Tage dann über Karlsruhe, dann weiter Frankfurt, Kassel, Städte dann weiter noch im mittelostdeutschen Bereich, Jena, Wittenberg zum Beispiel. Und dann eben am 2. Juni bis nach Berlin.
Heckler & Koch ist ja jetzt als ein großer Rüstungsproduzent bekannt. Ihr habt aber auch noch weitere Stationen vor anderen Rüstungsorten oder in Industrien auf dem Weg geplant, richtig?
Genau, richtig. Unter anderem in Kassel, dort sitzt Krauss-Maffei-Wegmann. Krauss-Maffei-Wegmann ist die Firma, die mitverantwortlich ist für die Leopard 2-Exporte an die Türkei. Und wir sehen in den letzten Wochen und Monaten, was die Türkei mit diesen Panzern macht und mit anderen Waffen auch, Panzerhaubitzen, die eben auch von Krauss-Maffei-Wegmann hergestellt werden. Wir haben gesehen, dass die Türkei völkerrechtswidrig in den Einsatz gegangen ist in Nordsyrien. Deutsche Waffen wurden dort vielfach eingesetzt. Da sind diese Waffen dabei. Da wurden auch Unimox zum Beispiel gesichtet von Mercedes. Also das sind ganz, ganz viele deutsche Rüstungsbetriebe, die letztlich in jedem Krieg oder in jeder kriegsähnlichen Situation im Einsatz sind.
Eine eurer Forderungen ist ja die Rüstungskonversion, also Umwandlung der Industrie in eine zivile Nutzung. Wie stellt ihr euch das denn genauer vor? Ein paar Worte dazu vielleicht.
Uns ist wichtig, dass es einerseits um die Rüstungsproduktion geht. Das heißt, es darf aus unserer Sicht nicht sein, dass Kriegswaffen und Rüstungsgüter an menschenrechtsverletzende und kriegführende Staaten geliefert werden. Und das Ziel muss es sein, eine Rüstungskonversion zu erreichen. Das heißt, dass die Rüstungsbetriebe selber ihre Produktion umstellen. Das Ganze muss natürlich begleitet werden. Das machen Unternehmen nicht einfach so, weil die Gewinne in diesem Bereich, im Bereich der Rüstungsexporte, der Rüstungsindustrie sehr, sehr hoch sind. Wir sehen das bei Rheinmetall an den Zahlen in den letzten Jahren. Das heißt, es ist sehr lukrativ, im Bereich Rüstungsexporte zu sein. Und dagegen müssen wir vorgehen. Und das ist wichtig, das als Zivilgesellschaft einerseits einzufordern. Auf der anderen Seite muss das auch gefördert werden. Das muss unterstützt werden, sowohl von der Zivilgesellschaft, aber auch von den Menschen, die dort vor Ort arbeiten, dann aber auch von der Politik möglicherweise, diesen ganzen Prozess weiter zu unterstützen und zu fördern.
Mit sogenannten staatlichen Hermes-Bürgschaften werden auch Rüstungsexporte abgesichert. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen?
Genau, das ist der Fall, dass Rüstungsexporte in manchen Fällen abgesichert werden. Das Stichwort ist Hermes-Bürgschaften. Das sind letztlich Bürgschaften, die von der Bundesrepublik Deutschland gegeben werden. Ausfallbürgschaften, das heißt, wenn der Staat, an den Rüstungsexporte geliefert werden, aus irgendeinem Grund diese Lieferung nicht abnehmen kann oder nicht bezahlen kann, dann springt die Bundesregierung dort selber ein, beziehungsweise die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wenn wir das übersetzen, sind das Steuergelder, mit denen da Rüstungsexporte, wenn nicht gefördert, so doch zumindest abgesichert werden. Das heißt, indirekt findet da eine Förderung statt, die aus unserer Sicht überhaupt nicht sein darf. Und deswegen steht jetzt dieser Punkt als so klares Statement auch mit drauf.
Heckler & Koch steht ja gerade auch vor Gericht in Stuttgart. Dazu werden wir dann morgen von Jürgen Kresslin auch noch weiteres hören. Ein weiteres Problem ist ja auch noch diese Lizenzvergabe. Wird die von den einzelnen Unternehmen vergeben? Wie ist das?
Genau, also wir können da dezidiert nochmal auf Heckler und Koch schauen. Wir sehen in den letzten Jahrzehnten, die letzte Großlizenz ist 2008 an Saudi-Arabien gegangen für die Produktion von G36-Gewehren. Was bei Lizenzvergaben passiert, ist, dass ein Land die Genehmigung bekommt, deutsche Kriegswaffen nachzubauen. Das heißt, wenn kein Riegel vorgeschoben wird oder noch eine Klausel gemacht wird, dass zumindest gewisse Teile aus Deutschland nachgeliefert werden müssen, kann vor Ort selbstständig Rüstung produziert werden. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen, in verschiedensten Ländern. Es gab sehr, sehr viele Staaten, die eine Lizenz bekommen haben, auch für das G3 von Heckler & Koch nachzubauen. Das ist eines der größten Probleme, die wir sehen weltweit, weil in fast jedem Konflikt Kleinwaffen eingesetzt werden. Und das sind die tödlichsten Waffen. Diese Waffen können ohne weiteres weitergegeben, weiterverkauft werden. Es kann keine Kontrolle dazu stattfinden. Und auch das sehen wir in den letzten Jahren in den Kriegen, in den Bürgerkriegen, wo auch immer sie stattfinden. G3 und G36-Gewehre kommen immer wieder zum Einsatz. Sie werden einfach gesehen. Wir haben auch da ganz konkret Bilder aus dem 2015, dass Saudi-Arabien G36-Gewehre über dem Jemen abgeworfen hat. Das heißt, dort hat eine Weitergabe von deutschen oder in Lizenz produzierten Waffen stattgefunden. Und das darf nicht sein. Und da müssen wir einen Stopp davor setzen, dass eben keine Lizenzen mehr vergeben werden.
Stuttgart hat ein Problem bzw. mehrere Probleme, war allerdings etwas überrascht, als ich heute im Internet gelesen habe, dass Hamburg vorprescht und zwar mit Dieselfahrverboten. Sollen schon im letzten Jahr beschlossen worden sein, dann hat man Schilder aufgestellt und jetzt wird bekannt, am 31. Mai macht Hamburg ernst. Eigentlich habe ich gedacht, dass zuerst Stuttgart ernst machen müsste, weil in Stuttgart ist die Luft auch schlecht. Zumindest war das immer so meine Ansicht. Ich sitze ja hier auch in Freiburg. Das heißt, kann es nicht unbedingt persönlich überprüfen. Jemand, der in Stuttgart sitzt, ist Hans-Peter Gussfeld. Ich sage erstmal Servus.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Na, wenn man die Nase rausstreckt, ist dann die Luft schlecht oder eher gut?
Also die Luft ist in Stuttgart relativ schlecht. Also der Spitzenplatz in Anführungszeichen der schlechten Luft hat Stuttgart ja jetzt abgegeben an München. Aber im Vergleich zu Hamburg ist die Luft in Stuttgart doch schlechter, wenn wir uns die Grenzwerte angucken.
Hamburg, da denke ich immer, dass da vom Meer her die Luft reinweht, kann gar nicht so richtig schlecht sein. Aber die Hamburger sind jetzt offensichtlich vorgeprescht und ist auch in Stuttgart irgendwas Energisches zu erwarten, dass die Luft besser werden kann?
Also wir hoffen, dass es Anfang nächsten Jahres zu Dieselfahrverboten in Stuttgart kommen wird, weil die Urteile des Verwaltungsgerichts Stuttgart und des Bundesverwaltungsgerichts sind eindeutig, dass die Kommune, das Land die Möglichkeit hat, eben dreckige Dieselfahrzeuge aus der Stadt auszusperren. Und wir gehen davon aus, dass nachdem jetzt die schriftliche Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts vorliegt, im nächsten Jahr wirklich flächendeckende Fahrverbote in der Innenstadt für dreckige Dieselfahrzeuge kommen müssen.
Das heißt, das Ganze ist in Stuttgart so ein bisschen langsamer vor sich hingeschritten als in Hamburg.
Nein, es ist etwas komplizierter, weil wir können es nicht unbedingt miteinander vergleichen. In Hamburg geht es im ersten Schritt um einen Straßenzug, der 600 Meter lang ist, mit Umleitungsmöglichkeiten. In Stuttgart geht es nicht um einzelne Straßen, die gesperrt werden sollen und wo die Autos dann drumherum fahren können, sondern es geht um ein Fahrverbot für dreckige Dieselfahrzeuge in der gesamten Umweltzone, also flächendeckend. Das ist schon eine andere Voraussetzung und auch, ja.
Ja, das heißt, da geht es um wirklich tatsächlich was anderes. Hamburg praktisch ein paar Straßenzüge, Stuttgart praktisch dann eben etwas intensiver. Da fragt man sich natürlich, was für Alternativen hat das Ganze. Das heißt, wenn die dreckigen Diesel nicht mehr rein dürfen, müssen ja die Leute irgendwie anders fahren. Unter anderem habe ich jetzt hier eine Greenpeace-Städte-Ranking und zwar mehr Radverkehr machen Straßen sicherer. Gilt das auch für Stuttgart? Sprich, kann man da auch in Stuttgart mehr mit dem Fahrrad machen?
Also man kann in Stuttgart sehr viel mehr mit dem Fahrrad machen. Es gibt Radverkehrskonzepte, es gibt sehr ambitionierte Vorschläge seitens der Umweltverbände, wie der Radverkehr gefördert werden kann. Und gibt auch eine sehr rege Initiative in Stuttgart im Hinblick auf einen Bürgerentscheid zur Radverkehrsförderung. Analog dem Vorbild Berlin, wo ja eine entsprechende Volksabstimmung für ein alternatives Mobilitätskonzept mit deutlicher Mehrheit von der Bevölkerung angenommen wurde. Das ist auf dem Weg, ist aber politisch schwer umsetzbar, weil Mehrheiten zu finden, den Radverkehr zu fördern, wenn auch nur ein Zentimeter an Straßenfläche verloren geht oder Parkplätze verloren gehen, das ist schon eine ziemliche kommunalpolitische Herausforderung. Und da sind wir von sehr vielen Politikern eigentlich enttäuscht.
Was heißt es in diesem Falle?
Das heißt in diesem Falle, dass es viel zu langsam vorangeht mit dem Radverkehr in Stuttgart. Es könnte mehr machbar sein, wenn sich die Parlamentarier einig wären, dass zur Förderung des Fahrradverkehrs zwangsläufig auch eine Umverteilung der Straßenfläche verbunden ist. Also weniger Platz für Autos, mehr Platz für Fahrräder. Da liegt das Problem und da Mehrheiten zu gewinnen, ist außerordentlich schwierig. Also da hätten wir eigentlich von den Politikern mehr erwartet, vor allem weil jede Verzögerung im Ausbau des Umweltverbundes bedeutet zwangsläufig, dass die Fahrverbote auch näher rücken.
Das heißt, eine politische Lösung. In letzter Zeit war es ja eher so, dass zuerst mal irgendwelche Gesetze erlassen worden sind, so zumindest mein Eindruck. Dann ist das Ganze vor Gericht gelandet und dann wurde der Politik Beine gemacht. Ist es ein richtiger Eindruck oder kann man politisch tatsächlich momentan auch anders agieren?
Nein, der Eindruck, den Sie schildern, ist völlig richtig. Die Politik muss durch die Gerichte zum Jagen getragen werden, weil es ist einfach ein Skandal, dass die Grenzwerte, die ja von der EU vorgegeben sind, seit 2010 gültig sind und permanent überschritten werden. Und es gibt ja zahlreiche Gerichtsurteile, die die Politik zum Handeln zwingen. Also ich habe mal gesagt, wenn in anderen Bereichen ein Bürger so mit der Rechtsprechung umgehen würde, dann würde er wahrscheinlich längst im Gefängnis landen.
Wie wird es in Berlin, das ist natürlich auch eine wichtige Stadt, aber in Stuttgart dann gehandhabt werden? Das heißt, wie könnte da ein Ablauf stattfinden, dass die Stuttgarter Luft besser wird?
Also wir brauchen eine eindeutige Priorisierung für den Umweltverbund. Das heißt, also wir hatten es eben angesprochen, eben Ausbau des Radverkehrs, genauso wichtig ist der Ausbau des Fußgängerverkehrs. Und dann ist die Frage des öffentlichen Personennahverkehrs. Das geht nicht von heute auf morgen, weil da heftig viele Investitionen notwendig sind, um Straßenbahnstationen auszubauen, beispielsweise um die S-Bahn auszuweiten. Da kommt die ganze Diskussion mit Stuttgart 21 dazu. Kurzfristig möglich wären sicherlich mehr Busspuren einzurichten zu Lasten der Verkehrsfläche von Autos. Da wird jetzt ein Modellprojekt von Bad Cannstatt kommen, in die Stuttgarter City umgesetzt. Das ist sehr vorbildlich, das begrüßen wir. Aber da wäre auch, was Busspuren angeht, mehr möglich. Aber wie eben auch schon gesagt, alles, was zu Lasten des Autos geht, ist in Stuttgart schwer durchsetzbar.
Dann hat Stuttgart noch sehr viel zu tun. Das war Hans-Peter Gussfeld vom BUND über Verkehr in Stuttgart. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, auch vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 24. Mai 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!